Alle vier sind auf Rot, es läuft. Super. Die wirklich mächtigen Menschen im Bundeshaus heissen Moser, Bregi, Nordmann, Aschi oder Trede. Und sie stehen gar nicht so häufig im Rampenlicht. Im Politbüro reden wir heute über die Fraktionschefinnen und Chefs im Bundeshaus.
Der Zeitaufwand ist enorm als Fraktionschef. Ihr seid von morgen bis Abend gespannt. Immer irgendwas an der Front, am Kämpfen, am Allianzen schmieden. Ich sage immer, der Morgen öfter, es waren 1000 spannende Geschäfte, aber viel Arbeit.
Mit diesen heimlichen Klängen aus dem Wallis begrüße ich euch alle zu einem neuen Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich begrüße heute Raffaella Birrer in Zürich, den Markus Häfliger in Bern und den Christoph Lenz für einmal in Berlin. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo Philipp.
Der Mann aus der Moderation ist der Grund, warum wir heute die Sendung machen. Das ist der Philipp Bregi und er erlebt gerade seine zweite Session als Fraktionschef von der Mitte. Wer ist der Philipp Bregi? Wer mag mir der neue Fraktionschef von der Mitte kurz vorstellen?
Ich habe ja einen grösseren Artikel geschrieben, wo er das Rennen gemacht hat bei der Mitte. Der Philipp Bregi ist anfangs 40, er ist Anwalt, er kommt aus dem Oberwallis, er hat Familie, er hat eine lange Politkarriere in der Walliser Politik gemacht und ist dann vor 2 Jahren in den Nationalrat nachgerutscht, wo die Viola Amherd Bundesrätin geworden ist.
Kann man noch mehr sagen zu Ihnen, oder ist das alles?
Was man sicher kann sagen, ist, dass der Philipp Bregi in einem konservativen Flügel steht von der Mitte. Er ist eng vertraut mit dem Beat Rieder, dem CVP- oder Mitte-Ständerat aus dem Kanton Wallis. Sie teilen den Anwaltskanzlei zusammen und der Bregi gilt so ein bisschen als Ziehsohn vom Rieder und auch der Rieder gilt quasi oder ist einer der konservativeren Vertreter von der Mitte in Bern.
Was man über den Bregi vielleicht auch noch sagen kann, er gilt im Wallis als Hansdampf in allen Gassen, wo an allen Anlässen präsent ist, in jeder Vereinigung, die man sich vorstellen kann. Und vielleicht am besten illustriert wird das dadurch, dass er jahrelang Vizepräsident war von der Walliser Sektion vom TCS, obwohl er selber nicht einmal Auto fahren
darf. Das ist keine Bedingung in dem Fall. Da kann ich jeder zum TCS gehen.
Ja, wenn man dort dann auch will networken und Einfluss nehmen und einen Draht zu seinen Wählern haben, dann kann man das offensichtlich. Und das ist für das Zeug nicht unbedingt davon, dass der Bregi ein schlechter Politiker wäre.
Er knüpft ja da auch an so eine CVP-Tradition, namentlich beispielsweise Beat von Landen, der als Diabetiker Präsident von Schokosuisse war.
Raffaella, der Philipp Bregi ist heute Nachfolger von Andrea Gmür, wo er recht schnellen Abgang gemacht hat als Fraktionschefin von der Mitte. Kannst du uns etwas darüber sagen, warum sie nicht mehr wollen, Fraktionschefin sein?
Ja, Andrea Gmür war Vorgängerin und sie war etwa ein knappes Jahr an der Spitze der Fraktion. Und das ist tatsächlich relativ schnell gegangen. Sie ist eine Ständerätin aus dem Kanton Luzern. Eigentlich hat sie sich da so in eine längere Tradition eingereiht, weil der Filippo Lombardi, der Vorgänger von ihr an der Fraktionsspitze, auch im Ständerat war. Und dann hat sie das Präsidium übernommen. Es hat jetzt sehr einen starken Willen gegeben, dass eine Frau die Führungsfunktion innerhalb der Fraktion einnimmt. Und es ist dann aber so gewesen, dass der Arbeitsaufwand einfach wahnsinnig gross war und dass das sehr ermüdend war. Es hat auch in ihrer Amtszeit mehrmals so ein bisschen knirscht im Mittengebälk, sage ich mal. Also zum Beispiel, wo es um Geschäftsmieten gegangen ist, also um Mietzinserlass während der Corona-Pandemie. Dort hat Mitte nicht eine so gute Figur gemacht. Also sie hat so in mehreren Volten, also es ist nicht geschlossen gewesen, hat in mehreren Volten die Meinung wieder geändert und so, was dann recht für politische Verstimmungen gesorgt hat. Dort hat man häufig dann auch so gehört, ja, dass sie auch auf ihre Person zurückzuführen, quasi, dass sie zu wenig stark in der Fraktion das einfordere.
Was natürlich vielleicht erschwerend dazukommt beim Job von dem Mitte-Fraktionschef oder Mitte-Fraktionschefin, ist, dass man häufig der Mehrheitsmacher ist. und deshalb besonders genau beobachtet wird, ob die Fraktion geschlossen ist oder nicht, weil dann eben der Entscheid entweder auf die eine oder die andere Seite geht, so wie dann auch bei den Geschäftsmieten. Und dann kommt dazu, dass Mitte ist zwar schon auch eine Wertepartei, aber nachher im Ständerat zum Beispiel haben einige Vertreter ein wichtiges Interessenmandat und die stimmen vielleicht auch eher nach den Interessen von ihren Verbänden ab und ihren Lobbyorganisationen und weniger nach dem Wert der Partei. Und das macht das Ganze schwieriger, sagen wir jetzt mal zum Beispiel wie bei einer Polpartei, eine Geschlossenheit anzubringen.
Ich finde, du sprichst sehr einen wichtigen Punkt an, Christoph. Und zwar, wir reden ja jetzt ein bisschen grundsätzlich darüber, über das Jobprofil von einer Fraktionschefin oder von einem Fraktionschef. Und da haben sie sicher die in der Mitte, also von der Mitte-Fraktion, aber auch die FDP zum Beispiel, die haben es sicher ungleich schwerer als bei den Polparteien, weil das ist ja naturgemäss so, dass in diesen Parteien viel breitere Haltungen vertreten sind und die Fraktionschefs, die stehen dann auch immer unter starker Beobachtung, ob es ihnen gelingt, eine viel diversere Fraktion auf Linie zu bringen und mit welchen Mitteln sie das auch machen, also eben kommen wir sicher auch noch drauf, ob da sogar teilweise so mehr oder weniger subtiler Zwang aufgesetzt wird. Oder eben, ob es ihnen eben nicht gelingt und nachher die Fraktion so ein bisschen wie ein Flohhaufen wirkt.
Kann man das wirklich sagen, dass es so viel schwieriger ist, bei Mitte-Parteien das zu organisieren, als rechts und links? Am Schluss hast du ja gleich auch in der SP-Fraktion oder auch in der SVP-Fraktion nicht nur Leute, die genau nach der heiligen Lehre alles so finden, wie das jetzt von vorne vorgegeben wird, oder?
Es ist trotzdem einfacher rechts und links. Natürlich sind die sich auch nicht immer einig, aber häufig weiss die SVP schon von vornherein, wir verlieren, oder die SP weiss im Vornherein, wir verlieren. Dann tut sich dort auch einer, der anderer Meinung ist, dann so für die Galerie, der Partei unterordnen, stimmt, drückt der rote oder der grüne Knopf, weil es am Schluss nicht darauf ankommt und die beiden Parteien im Zentrum. Dort spielt es eben häufig sehr eine grosse Rolle, wie die stimmen, weil sie sind die, die am Schluss Mehrheiten machen. Und darum wird auch das Lobbying fokussiert sich dann stark auf die Parteien. Und darum kommt es dort manchmal auf jede Stimme an. Und am Schluss, wenn dann, sagen wir, eine Vorlage knapp runtergeht, dann können wir Medien hingehen und dann sehen wir, das ist an diesen drei Mittepolitikern gescheitert. Oder an diesen vier Freisinnigen. Und unter dieser Beobachtung, da steht eine grüne Partei, eine SP, eine SVP fast nie, weil es am Ende des Tages dann auf diese Stimme selten wirklich darauf ankommt.
Spürt man denn jetzt schon nach drei Monaten, Philipp Regi, einen Unterschied jetzt in der Mitte bei der Fraktion? Ist die strenger geführt? Oder gibt es schon einen Unterschied zur Zeit von der Andrea Gmür?
Also ich glaube, für eine richtige Bilanz ist es noch zu früh. Aber was man sicher kann sagen, ist, die zwei Figuren haben, also rein vom Naturell her, sind es extrem unterschiedliche Personen. Und was ich aber glaube, ist der Hauptfaktor, das ist das, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, ist, dass jetzt der Bregi im Nationalrat ist und vorher eben über eine sehr lange Zeit hinweg der Fraktionschef oder die Chefin von der Mitte oder der früheren CVP im Ständerat war. Das hilft natürlich in den grösseren Kammern, wenn die Person mehr auch physisch präsent ist und einfach viel näher dran ist am Nationalrat.
Man hört auch aus anderen Fraktionen, habe ich gestern gehört, so die Aussage, jetzt, wo der Fraktionschef, wo der Bregi da ist bei uns im Nationalrat, jetzt spüren wir endlich wieder, dass Mitte einen Fraktionschef hat. Was aber eben sicher auch dann mit Zusammenhang, dass die früherigen Fraktionschefs von der Mitte eben in der anderen Kammer, in der kleineren Kammer, sitzen. Und es ist wirklich, der Nationalrat ist für jeden Fraktionschef schwieriger zu kontrollieren und zu handeln, weil er einfach viel grösser ist.
Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, einfach so ein bisschen off-topic. Also der Lombardi ist ja vom Naturell her der Vorgänger von der Andrea Gmür. Ist ja schon recht nahe beim Philipp Regi gewesen.
Ja, voll. Ja.
Es ist so die Party-Fraktionschefs von in der Mitte.
Ja, aber am Philipp Lombardi, dort ist ihm das ist, die Beobachtung ist sicher richtig, aber er ist trotzdem als Fraktionschef sogar in seiner Fraktion umstritten gewesen. Und ein Vorwurf, den man viel gehört hat, ist, dass er einfach sich zu wenig gekümmert hat, sich zu wenig eingeknüdelt hat in die Geschäfte und so. Es hat Leute gegeben, die gefunden haben, er sei eine Enttäuschung gewesen, nachdem er sein Amt antreten hat. Und ich glaube, das wird ein entscheidender Faktor sein, ob der Bregi erfolgreich wird sein oder nicht. Eben, wie fest knüdelt er sich ein, oder? Und es ist nicht nur einfach ein bisschen jovial sein, sondern es ist auch sehr viel Arbeit.
Ich möchte auch ein bisschen zur Ehrenrettung von Filippo Lombardi ansetzen. Wir tun jetzt so, als sei einfach irgendein Gemütsmohren und ein bisschen ein Festlatschi.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber so, so wird er beschrieben. Und so, was ich höre, ist, dass der Lombardi womöglich nicht in allen Dossiers hundertprozentige Geschlossenheit von seiner Fraktion hat angestrebt. So. Und vielleicht auch die Detailarbeit manchmal für ihn nicht so wichtig war. Aber er hat es verstanden, atmosphärisch in dieser Fraktion zu wirken. Er war sehr ein humorvoller Ständerat, sehr ein guter Redner, jemand, der Stimmungen aufgreifen kann in einer Sitzung, der Konflikt lösen kann durch einen Spruch oder durch Zuhören. Einer, der nicht gerade ins Hypere verfällt, wenn etwas passiert im Bundeshaus. Und einer, der viel Autorität hat, auch sehr viel Erfahrung. Und es ist korrekt so, in dieser hypermedialisierten Bundespolitik ist die CVP vielleicht unter ihm nicht immer die schnellste und die bestvermarktetste Fraktion gewesen. Aber es hat eine Kohabitation in dieser Fraktion ermöglicht, wo dann bei der Nachfolgerin eben tatsächlich ein bisschen entgleist ist. Insofern,
also doch ein Gemütsmohren in dem Fall.
Ja, aber nicht irgendwie despektierlich, sondern er war quasi wirklich ein schlauer Teamführer gewesen. Wenn man heute über Fraktionschefe redet, dann denken viele, der typische Fraktionschef ist ein Kaspar Bader, ist ein Gabi Huber, ist ein Adrian Amstutz. Jemand, der mit roher militärischer Autorität durch die Fraktion durchgreift, wo Leute öffentlich zusammenfaltet und auf Linie peitscht und so weiter. So. Und der Lombardi hat einen anderen Stil gehabt, einen weicheren. Und ich würde behaupten, für die Mitte-Fraktion ist das nicht ein schlechterer Stil gewesen, weil ich glaube, die Partei verreist oder die Leute verreist, wenn jemand quasi mit dem Stock kommt, go führen. So.
Jetzt sind wir schon tief in die Geschichte der Schweizer Fraktionschefinnen und Chefs eingestiegen. Ich würde jetzt gerne noch kurz ein bisschen Grundlagen schaffen. Und zwar der eigentlich simple, aber doch sehr komplexe Frage nachgehen: Was macht denn eigentlich ein Fraktionschef oder eine Fraktionschefin? Es ist eine Session aktuell und wir waren in der Wandelhalle und haben ein paar gefragt, und zwar die es am besten wissen. Wir hören zuerst mal den Beat Walter, den Fraktionschef der FDP, und nachher geht Aline Trede, die Fraktionschefin der Grünen.
Die Hauptaufgabe besteht im Zusammenbringen von Leuten und Prozessen, das Managen von vielen Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Fraktionen, zwischen Fraktion und Regierung, zwischen Partei und Fraktion und auch innerhalb der Fraktion unsere Gremien, sodass die Geschäfte im richtigen Moment parat sind.
Eine Fraktionschefin muss motivieren, unterstützen und zusammenhalten. Man muss schauen, gerade bei der grünen Fraktion, die so schnell so gross ist worden, mit zwei Drittel neu, dass alle die Abläufe kennen, dass man weiss, wie kommen wir hier gut an, wie muss ich hier arbeiten, wie sind die Kommissionsarbeit, wie funktioniert das alles. Und jetzt so nach zwei Jahren muss ich sagen, doch, meine Fraktion ist jetzt recht gut unterwegs.
Es sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Zum einen ist das Politische und das andere ist das Soziale. Könnt ihr mir die beiden Ebenen ein bisschen näher bringen?
Ich würde vielleicht anfangen bei dieser Herbstsession. Das können sich viele Leute nicht so richtig vorstellen. Für die Herbstsession gibt es zwei Programme von beiden Räten mit Hunderten von Geschäften im Ganzen. Das Programm vom Nationalrat ist 30 à 4 Seiten und das Programm vom Ständerat ist 33 à 4 Seiten. Und das ist, da gibt es hunderte von Geschäften, wichtige und unwichtige, solche, wo eine Partei sich einig ist und solche, wo sie gespalten ist. Und das ist, glaube ich, die erste, grösste Herausforderung. Ein Fraktionschef, der kann nicht überall alle Details kennen, aber er muss im Vornherein spüren, wo haben wir ein Problem, irgendwo in dieser Session, wo sind wir vielleicht gespalten? Wo ist etwas, wo uns wirklich wichtig ist, dass wir uns durchsetzen? Und dann muss er wissen, wie dass er dort Ziel für seine Partei erreicht, mit welchen Leuten. Er muss sich intern absprechen, mit der Konkurrenz absprechen. Er muss allenfalls Kompromisse aufgleisen. Und allein das ist aus meiner Sicht wirklich schon fast eine übermenschliche Aufgabe, diesen Überblick zu behalten und da eine Art als Trainer, als Spielmacher seine Partei können dazu bringen, durch die beste Taktik, durch den Einsatz der besten Spieler auf dem Platz und indem er das Spiel gut liest, im Vorfeld dort ermöglichen, dass seine Partei Goal schiesst.
Also das ist wie so das Politische, Markus. Soziale ist mehr betont bei der Alin Trede, als mir gedacht, jetzt, oder bei diesem Einspielen.
Ja, ich denke, das ist nicht ohne Grund, weil Alin Trede als Fraktionschefin ist in einer extrem speziellen Situation. So eine Situation hat es noch nie gegeben. Die Fraktion ist bei den Wahlen 2019 von 12 auf 35 Mitglieder gewachsen. Also das ist ein wahnsinniges Wachstum. Und man muss sich das so vorstellen, das sind teilweise politisch noch nicht so erfahrene Kandidaten gewesen, die es dann geschafft haben, in National- oder Ständerat gewählt zu werden. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung jetzt für eine Fraktionschefin. Also sie hat dann so ein System etabliert mit so einem Götti-System oder Gotti-System, dass die bisherigen jeweils drei Leute unter sich haben, wo sie sich dann so ein bisschen annehmen. Das ist so eben der soziale Aspekt, aber es geht ja auch inhaltlich darum. Also in allen Kommissionen sind die Grünen jetzt plötzlich viel stärker vertreten. Und für eine Fraktionschefin ist dort die Herausforderung, eben, was der Markus vorher gesagt hat, also sicher während der Sessionen, das ist eine wahnsinnig intensive Zeit, aber eben auch zwischen den Sessionen. Also die ganze Kommissionsarbeit, die passiert, gerade wenn eine Fraktion jetzt so schnell gewachsen ist und plötzlich so gross ist, dann ist es ja so, dass in all diesen Kommissionen Mitglieder von dieser Fraktion drin sind und die Fraktionschefin muss das alles immer im Blick haben. Das ist ja dann viel dezentraler während der Session, ist alles, ist man physisch, sind alle vor Ort und man hat ja da ein bisschen den besseren Überblick. Aber dort muss man einfach überall immer genau wissen, was in diesen Kommissionen läuft und eben auch erkennen, wo sind strategisch wichtige Geschäfte und wo man die Leute vielleicht noch ein bisschen mehr auf Linie bringen oder eben die Sensibilitäten schaffen, dass das jetzt für die Fraktion ein strategisch wichtiges Geschäft ist. Also das ist sicher etwas, eben so zu erkennen, in welchen wichtigsten Geschäft muss sich die Fraktion zwingend relativ einheitlich positionieren und dann die Leute auch auf das einschwören. Und das andere, eben, das habe ich jetzt gesagt, das ist das Soziale. Also, was ja auch noch sehr speziell ist, seit den letzten Wahlen 2019 haben ja die Sessionen unter extrem erschwerten und komischen Bedingungen stattgefunden. Eine ist in der Expo gewesen, eine ist abgebrochen worden, jetzt ist man in diesen Plexiglas-Kabäuschen. Es ist wirklich alles sehr speziell und normalerweise kann man ja sagen, so nach zwei Jahren, also in der Legislaturmitte, sollte sich denn das eigentlich mehr oder weniger eingespielt haben. Aber jetzt ist man immer noch nicht ganz im normalen Modus drin.
In der Verfassung steht Artikel 161 Absatz irgendetwas, weiss ich jetzt natürlich alles direkt aus dem Kopf, dass es Instruktionsverbot gibt. Das heisst, eine Parlamentarierin oder ein Parlamentarier muss im Parlament so abstimmen, wie er es oder sie selber für richtig hält und nicht auf eine Instruktion an. Jetzt, Christoph, hast du vorhin erzählt, wie alte Fraktionschefin, Herr Amstutz oder Frau Huber, ihre Fraktionen früher mit militärischem Gehorsam auf Linie geprügelt haben. Das ist eigentlich verfassungsmäßig schwierig, oder?
Ja, wir bewegen uns dort in einem Graubereich so. Aber es hat ja auch ganz öffentliche teilweise so Vorfälle gegeben. Der Christian Imark zum Beispiel von der SVP hat mal bei der Altersvorsorge 2020 oder so, glaube ich, mit dem Gedanken gespielt, mit der Linken zu stimmen, weil die AHV hätte saniert werden sollen, gegen seine eigene Fraktion. Und es ist aus dem sogar ein geflügeltes Wort geworden. Er ist dann imarkisiert worden vom Amstutz, wo er sich einfach vor ihn angestellt hat und ihn quasi zusammengefaltet hat im Nationalratssaal, in Coram Publico. So. Und Da befinden wir uns tatsächlich in einem Feld, wo politisch nicht gewünscht ist oder sogar verboten wird vom Verfassungsgeber, dass das so stattfindet. Nur gibt es halt auch irgendwie keinen Kläger. Oder? Und wir kennen alle die Situation, wenn man in einem Team ist, dann muss man irgendwie so hin und wieder muss man in den wichtigen Fällen halt auch mitspielen, weil sonst funktioniert das Team nicht. Und es gibt die Fraktionschefs, die dann können auch ihre Mitglieder bestrafen, die sich gegen die Fraktion verhalten. Aber es kommt wahrscheinlich gar nicht so oft vor, weil häufig die Leute dann irgendwie auch selber eingesehen, dass es Sinn macht, wenn man sich als Fraktion wenn man die Reihen schliesst.
In den letzten 20 Jahren ist ja das Bedürfnis für Parteien viel grösser geworden, geschlossen zu sein. Das hat mit der Mediatisierung und allem zu tun. Und darum haben heute die meisten Fraktionen so ein Instrument, wo irgendwie so strategisches Geschäft heisst, oder? Und das heisst, sie tun dann voraus in der Fraktionsseite irgendwo einen, wenn sie merken, wir sind da gespalten. Eben, das ist dann häufig der Fraktionschef, dann sagt er, Mist, das können wir uns nicht leisten in diesem Geschäft. Und dann gibt es meistens auch eine Abstimmung in der Fraktion, wo man sagt, das ist jetzt ein strategisches Geschäft für uns. Und das bedeutet dann in der Regel, dass die anderer Meinung sind in dieser Fraktion, dann eine Art moralisch zumindest verpflichtet sind, in dieser Abstimmung zum Beispiel aufs WC zu gehen. Oder? Sie tun dann vielleicht nicht dagegen stimmen, aber sie gehen halt raus. Und natürlich am Ende des Tages zwingen kann man niemanden. Also, auch so ein strategisches Geschäft ist nicht bindend. Jeder National- und Ständerat oder jede Ständerätin können stimmen, wie sie wollen. Aber das ist so eine Art ein Mittel, das heute die meisten Fraktionen haben. Und die einen setzen es häufiger ein und die anderen weniger.
Mm. Du sprichst schon einen wichtigen Punkt an, Markus. Die strategisch wichtigen Geschäfte. Ich habe in letzter Zeit viel aus diesen Mitte- und Mitte-Rechtsfraktionen gehört, also Mitte-Fraktion und FDP, dass genau das ein Problem sehe ich jetzt zum Beispiel bei der FDP, warum die FDP in letzter Zeit so ein bisschen, ich sage mal, uneins wahrgenommen worden ist, weil es eben zu wenig so definierte strategische Geschäfte gäbe. Also weil man sich zu wenig bewusst sehe ich, dass man die Zahl von strategischen Geschäften müsste ausweiten und dann das aber auch in denen wirklich so weiterverfolgen und auch einfordern, oder?
Also Sie wissen nicht mehr, was strategisch wichtig ist für Sie?
Sie wissen es wahrscheinlich schon.
Ich habe das Gefühl, das ist ein eine Ausflucht. Der Thierry Burkhardt hat genau gewusst, dass das Rahmenabkommen ein strategisch wichtiges Geschäft ist, wo er sich gegen die Fraktion gestellt hat.
Aber auf was ich raus möchte mit dem ist, dass sicher auch zu erwarten ist, dass das in Zukunft, also jetzt auch zum Beispiel mit der neuen Parteileitung, dann, dass dort dann werden so Diskussionen stattfinden, dass man das wieder offensiver sollte einfordern. Also der Gassis damals, der jetzige Bundesrat, der hat ja das auch teilweise. Also man kann ja von Fraktionszwang oder Disziplin reden und die Disziplin ist ja ein dehnbarer Begriff. Und der hat das zum Beispiel auch relativ offensiv eingefordert. Und dann bei der SVP ist es ja wirklich so, die physische Präsenz, also schon über mehrere Fraktionschefs hinweg. Man sieht ja die Fraktionschefs dann teilweise so durch Gänge rennen, also während, wenn es auf die Abstimmung hingeht. Und was du vorher auch gesagt hast, Christoph, bei dieser Abstimmung zu der Altersreform, wo ja dann wirklich ganz, ganz, ganz knapp rausgekommen ist, ist also wirklich physischer Druck auch aufgebaut worden, auch bei den beiden aus der Lega, aus dem Tessin, oder? Das hat man dann können beobachten von der Journalistentribüne. Und das ist einfach so ein bisschen auch eine Kulturfrage, denke ich mal. Also, wie das die einzelnen Fraktionen handhaben. In der SVP hat das sicher eine gewisse Tradition, wohingegen auf der linken Seite das jetzt nicht rein physisch so zu beobachten ist.
Wobei es schon auch bei den Linken zu physischen Auseinandersetzungen gekommen ist, wo Fraktionschefs involviert waren. Es gibt so eine Episode von Andy Cimperlin und Corrado Pardini vor 7-8 Jahren, wo es, glaube ich, mal Handgrifflichkeiten gegeben hat während einer Fraktionssitzung.
Ich habe Philipp Bregi auch gefragt, wie er sich das vorstellt, wie er will künftig quasi Einigkeit in der Fraktion herstellen, eher so mit der Herdenvariante à la SVP oder eher so ein bisschen sozial bewusst wie auf der anderen Seite vom Rot. Und das hat er gesagt.
Also für mich ist klar, mein Ziel ist mindestens mittelfristig, dass wir eine klare politische Strategie haben und wissen, welche Geschäfte wir geschlossen auftreten wollen. Und da nach einer Lesung suchen, die wir von der Fraktion mittragen können, und euch nachher alle bereit sind mitzumachen. Und das klare Ziel muss sein, die Leute müssen merken, dass wir geschlossen auftreten, dass wir keinen Erfolg haben. Und dann bin ich überzeugt, dass die Leute euch mitziehen. Aber für mich ist klar, als Fraktionschef haben wir einen Grundauftrag und das ist eine klare Führung. Die Leute müssen wissen, welche Richtung das geht und die Leute müssen wissen, wie die Spielregeln sind.
Er mag es jetzt nicht so deutlich sagen, aber man hat das Gefühl, er ist schon eher auf der Linie von «Hey, jetzt machen wir, was ich sage», oder?
Man muss vielleicht noch bei diesem Quote vielleicht noch wissen, dass der Philipp Regi in dieser Session auch schon mindestens einen Schuh rausgezogen hat. In einem Geschäft von der Fraktion, dort ist es um Industriezölle gegangen, ist nämlich die Lösung, die die CVP Mehrheit hat wollen, gescheitert, weil ein paar wenige Abweichler anders gestimmt haben. Also auch er ist, ich glaube, er formuliert da auch sein Ziel, primär jetzt mal als Fraktionschef, oder? Also er ist auch noch nicht ganz dort, glaube
ich. Das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe. Gerade jetzt nach diesen Industriezöllen ist ja der Ärger sehr gross gewesen, dass es in der Mitte nicht gelungen ist, da so eine einheitliche Position zu haben und dass die einen nicht gemerkt haben, wie strategisch wichtig das eigentlich für die Partei, für die Fraktion ist. Und eben da ist es schon erklärt, das Ziel in der Mitte, dass das in Zukunft nicht mehr so wird vorkommen oder viel weniger.
Christoph, du hast vorhin gesagt, Fraktionschefs können ihre Mitglieder auch bestrafen. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ein Fraktionschef muss ja zum Beispiel auch, es gibt so Sachen, die er irgendwie teamintern machen muss. Er muss schauen, dass nicht drei Leute aus der Fraktion den gleichen Vorstoss einreichen. Er muss schauen, er tut zum Beispiel schauen, wer redet für die Fraktion zu welchem Geschäft. Und wenn er ein guter Fraktionschef ist, schaut er, dass die Fraktion dass in der Breite vertreten ist, dass alle ihre Zeit am Rednerpult bekommen, dass damit auch die Öffentlichkeit irgendwie erfährt, was das für eine interessante, breite und so weiter Fraktion ist. Er hat aber dann die Möglichkeit, eben, wenn sich jemand nicht dran hält, dem zum Beispiel bei wichtigen Geschäften keine Redezeit mehr geben. Und das ist etwas, wo die Politiker sehr fest spüren, weil letztlich ist das ihren Moment so im Licht. Und so ein Liebesentzug kann schon schwerwiegende Folgen haben für einen National- oder Ständerat, vor allem für den Nationalrat.
Das ist einmal mehr ein bisschen wie in der Schule im Bundeshaus. Wenn man jetzt die aktuellen Fraktionschefinnen und Chefs anschaut, wer findet ihr, ist ein besonders erfolgreicher Fraktionschef oder eine besonders erfolgreiche Fraktionschefin und warum?
Ich würde sagen, Diana Angelina Moser macht es recht gut. Sie ist wirklich gegen aussen sehr etabliert als Gesicht, auch von dieser Partei. Sie ist respektiert eigentlich in allen anderen Fraktionen. Sie hat jetzt auch mit den letzten Wahlen plötzlich bringt sie so ein Gewicht auf die Waage mit ihrer Fraktion. Das war ja in der letzten Legislatur nicht so gewesen. Und man sieht noch nicht überall, dass sie das Gewicht wirklich quasi ausspielen können, indem sie Mehrheiten schaffen. Aber man sieht, dass die Grünliberalen irgendwie in den allermeisten Fällen ein gemeinsames Ziel verfolgen und eine Bedeutung gewonnen haben. Und ich würde sagen, das ist zum einen schönen Teil des Verdienst von Diana Angelina Moser.
Ja, ich denke, das kann man sicher so sagen, Christoph. Grundsätzlich aber auf deine Frage, Philipp, finde ich sie eben noch schwieriger so zu beantworten, weil die Art und Weise, wie ein Fraktionschef oder eine Chefin ihre Funktion ausübt, eben auch, wie ich vorher gesagt habe, sehr stark auch von der Kultur von der Partei und der Fraktion abhängt. Also, dass so objektive Kriterien eigentlich noch schwierig sind. Weil beispielsweise der Thomas Aschi ist ja sehr ein umtriebiger Fraktionschef und ihm gelingt es, seine Partei im Gespräch zu halten, zu provozieren. Das gehört ja zur DNA von der SVP. Und insofern ist er ein guter Fraktionschef, weil er eben so die provokativen Elemente reinbringt, auch im Parlament, also aus Sicht von der SVP. Und dann ist halt immer eine Frage, eben, aus welcher Sicht man das bewertet. Auf linker Seite ist eben, wie ich vorher gesagt habe, Alin Trede hat ja noch ganz ein anderes Jobprofil in dem Sinn im Moment als die etablierteren, grösseren Fraktionen. Sie muss zuerst so Grundlagenarbeit leisten und bis man mal so weit ist, also das ist ein rechter Knochenjob.
Markus, für dich interessiert es natürlich auch noch.
Ich finde so eine Rangliste oder eine eindeutige Bewertung bei denen, die jetzt im Amt sind, recht schwierig, weil ich glaube, was jetzt ihr zu der Tiana Moser gesagt hat, würde ich unterschreiben. Sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie schon relativ lang das Amt hat. Andere sind weniger lang jetzt am Drücker. Und bei allen anderen würde ich sagen, der oder die ist in dem eher stark und in dem vielleicht ein bisschen weniger stark, bei allen. Und dann kommt eben noch dazu, dass wir nur wir Journalisten sehen, zwar einen Teil von dieser Arbeit, aber was wir zum Beispiel eher wenig sehen, ist, sagen wir, die psychologischen Fähigkeiten gegen innen, oder? Und darum finde ich es jetzt da recht schwierig, Noten, sagen wir, recht absolut zu verteilen an die Fraktionschef. Ich würde sagen, der idealtypische Fraktionschef, wo man jetzt sagt, das ist jetzt wirklich der Überflüger von allen oder die Überflügerin, die sehe ich jetzt im Moment nicht. Da hat es vielleicht früher noch mehr andere Figuren gegeben, wo man eher das Gefühl hatte, mal, also in der FDP zum Beispiel gilt so Gabi Huber ein Stück weit als eine fast idealtypische Fraktionschefin. Die ist jetzt doch schon ein Weile nicht mehr da und so jemanden sehe ich im Moment eigentlich nicht im Parlament. Aber das heisst, mit dem sage ich überhaupt nicht, dass die das schlecht machen. Also jemanden, der total abfällt, sehe ich auch nicht.
Also vielleicht jemanden, den man schon noch könnte, namentlich würdigen, der auch noch nicht erwähnt worden ist, der Roger Nordmann, der schon lange Fraktionspräsident ist, jetzt bald 6 Jahre von der SP. Bei ihm stellt man einfach fest, er ist strategisch irgendwie sehr überlegt und er hat es geschafft, dass in einer Fraktion, die eine grosse Geschichte hat von inneren Konflikten, die auch hässlich sein können, dass die inneren Konflikte nie richtig eskalieren. Es gibt Konflikte über die Europapolitik, es gibt Konflikte über Sozialpolitik, aber es gibt Konflikte über die Steuerpolitik, beispielsweise bei dieser USR 3 und später bei dem Staff-Deal. Und er hat es verstanden, die Konflikte immer irgendwie so zu isolieren und auch ein bisschen abzutemperieren, dass es nie richtig rein und durchgeflogen ist. Und das zum Beispiel ist eine Eigenschaft, wo, ja, wir schauen immer dort an, wo es Probleme gibt und stellen häufig dann nicht fest, wo es kein Problem gibt. Und möglicherweise ist eben auch das eine wichtige Eigenschaft vom Fraktionspräsidenten, dass er ein Problem interne frühzeitig erkennt und so managt, dass sie nicht eskalieren.
Also Roger Nordmann, der wirkt immer recht entspannt, muss man sagen. Ich kann mich gut erinnern, früher, als wenn man als Bundeshausjournalist mit der Gabi Huber hat müssen schwätzen oder dürfen schwätzen, der ist mir innerlich schon immer sehr, sehr, sehr klein gewesen, muss man sagen. Also ich habe Angst vor ihr. Als Abschluss, wenn die könntet auf dem ein Blatt Papier, eine perfekte Fraktionschefin zeichnen. Welche Eigenschaften hat die und welche historischen Vorbilder würdet ihr euch bedienen? Ganz kurz.
Also, ich skizziere die ideale Fraktionschefin. Sie muss eine super Taktikerin sein. Sie muss eine gute Psychologin sein, wo die sensible Pflänzli ihrer Fraktion kann irgendwie gut behandeln. Sie muss notfalls können Feldweiberin spielen und ihre Leute auf Linie prügeln. Sie muss auch irgendwie sozial, wenn sie eine Charmeurin ist oder eine sehr soziale Person, dann ist das ein riesen Vorteil. Und zu guter Letzt sollte sie noch eine super Rhetorikerin sein, die nämlich dann, wenn die Schweizer Fernsehen Debatte live übertragen, kann vorne als Rednerpult anstehen und eine Brandrede halten, wo wirklich jede Zuschauerin und jeder Zuschauer am Bildschirm zuhause irgendwie, wo dem der Kiefer runterklappt.
Was will man dem noch anfügen? Sehr schön.
Ja. Danke, Markus. Ich bin nicht sicher, wir so eine Fraktionschefin werden erlauben, der Fraktionschef. Hey, merci vielmals. Ich glaube, das war unsere aktuelle Folge vom Politbüro zu den Fraktionschefinnen und Fraktionschefs im Bundeshaus. Merci fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit der Raffaella Birrer, Christoph Lenz und dem Markus Häfiger. Und wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao.